Deutschlandfunk. Hintergrund.
Statistik und die Story dahinter. Teil 6.
Hallo und willkommen. Dieser sechste Teil in unserer Reihe auf dem Sendeplatz Hintergrund ist zugleich der letzte intensive Blick hinter die Zahlen. Es begrüßt Sie einmal mehr Ursula Welter für die Hintergrundredaktion des Deutschlandfunk. 8797, um diese Zahlen geht es heute. 8.797 Menschen galten am 1. Oktober dieses Jahres als vermisst, das sagt das Bundeskriminalamt. Das ist eine große Zahl, aber sie ist nur eine Momentaufnahme. Und unser Autor, Tobias Krone, fand heraus, dass diese Zahl in gewisser Hinsicht auch trügerisch ist.
Laut Bundeskriminalamt nimmt die Polizei täglich 200 bis 300 Vermisstenfahndungen auf und löscht jeden Tag ungefähr genauso viele Fahndungen wieder, weil sie sich erledigt haben. Übrig bleiben am Ende wenige Vermisste. Sie gehen in die sogenannte INPOL-Statistik ein. Das heißt, sie sind bei allen deutschen Polizeidienststellen zur Fahndung ausgeschrieben. Martin Cornils, Sachgebietsleiter Personenfahndung des Landeskriminalamts Bayern.
Also wir hatten 2020 in Bayern insgesamt 8.952 geklärte Vermissungen. Und das sind 96,4% aller Vermissungen.
Bundesweit blieben rund 3% der Fälle länger als ein Jahr unaufgeklärt, so das Bundeskriminalamt. Das bedeutet auch, dass die meisten Fälle aufgeklärt werden. Viele schon nach wenigen Tagen, sagt Martin Cornils für das Landeskriminalamt Bayern.
Wir haben tatsächlich mal aufgeschlüsselt nach Vermissungsdauer. Und da ist es so, von insgesamt 9.290 Fällen sind 7.040 bereits von einer Dauer bis zu 3 Tagen aufgeklärt worden. Das heißt, wenn ich das jetzt ins Verhältnis setze, dann sind das 2/3, die innerhalb der ersten 3 Tage geklärt werden. Geklärt heißt, die Person ist entweder da oder wird tot aufgefunden.
Auch für das gesamte Bundesgebiet gilt diese Quote. 2/3 der Fälle lassen sich innerhalb der ersten 3 Tage klären. Wenn eine Person in Deutschland vermisst wird, dann kann das ganz banale Gründe haben. Aber es können auch tragische Schicksale und manchmal auch schwere Kriminalfälle dahinter stecken. Hinter den Zahlen der Vermissten in Deutschland verbergen sich demente Senioren und Seniorinnen, genauso wie minderjährige Geflüchtete auf der Suche nach Familienangehörigen. Manchmal noch Schlimmeres. Axel Petermann leitete bis zu seiner Pensionierung die Mordkommission in Bremen.
Ich stehe als Ermittler vor der Frage, warum ist dieser Mensch weg? Ist es freiwillig gewesen? Ist es möglicherweise ein Unfall, der das Wiederauftauchen verhindert? Kann es ein Suizid gewesen sein oder ist möglicherweise ein Verbrechen geschehen?
Wann gilt ein Mensch als vermisst?
Das hängt ganz von seinem Alter und seiner Konstitution ab, sagt Martin Cornils vom LKA Bayern.
Polizeilich gesehen ist es so, dass der Erwachsene erst dann als vermisst gilt, wenn er seinen gewohnten Lebenskreis verlassen hat und eine Gefahr anzunehmen ist. Das heißt beispielsweise, er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen oder beispielsweise, er ist krank, er hat eine Erkrankung, die eine dauernde Medikation erfordert und wenn er nicht innerhalb von 12 Stunden seine nächste Medikation bekommt, dann besteht Lebensgefahr.
Der Anteil der dementen Menschen an der Vermisstenstatistik, die, die nicht mehr nach Hause oder ins Altenheim zurückfinden, wird von Ermittlern als hoch eingeschätzt. Auch bei diesen Fällen besteht Lebensgefahr für die vermisste Person. Auch hier leitet die Polizei die Fahndung ein. Im Normalfall aber ist das Verschwinden aus der angestammten Umgebung nicht gesetzlich geregelt. Eine Fahndung nicht die Regel.
Es gibt diesen typischen, der natürlich sagt, ich gehe zum Zigaretten holen und komme nie wieder zurück. Den gibt's und der wird natürlich auch als vermisst gemeldet. Und wenn einer nicht gefunden werden will, dann denke ich, wenn er auch noch die nötige Intelligenz besitzt, dann wird er sich auch nicht finden lassen.
Und grundsätzlich ist das bei Volljährigen auch kein Vergehen. Nach dem Grundgesetz Artikel 11 genießen alle Deutschen Freizügigkeit im Bundesgebiet. Und deshalb ist das Abhauen an sich kein Fall für die Polizei. Treffe eine Streife einen vermissten Erwachsenen etwa bei einer Polizeikontrolle gesund und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte an, so lösche sie die Vermisstenfahndung. Und zwar ohne Angehörige darüber zu informieren, wo sie die Person gefunden habe. Schließlich gilt für Erwachsene das freie Aufenthaltsbestimmungsrecht. sagt der LKA-Experte.
Aber die Kollegen, die draußen kontrollieren, die werden natürlich dem Vermissten sagen, es gibt jemanden, der macht sich Sorgen um sie und es wäre ganz schön, wenn sie sich mal bei dem melden würden.
Es klingt paradox. Im öffentlichen Raum gibt es immer mehr Überwachungskameras. Und dennoch können auch heute Menschen verschwinden.
In der Regel ist es ja so, wir sind krankenversichert, wir haben einen Job, wir haben eine Familie, wir haben Angehörige. Also ich glaube, das ist das größere Regulativ und nicht die Kameras, die rumhängen.
Sonderfall. Vermisste Kinder und Jugendliche.
Kinder und Jugendliche dürfen ohne Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten nicht über ihren Aufenthaltsort bestimmen, erklären die Behörden. Bei ihnen geht die Polizei vorsorglich von einer Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit aus. Minderjährige machen laut Bundeskriminalamt rund die Hälfte aller vermissten Fälle aus. Vor allem Jugendliche rissen öfter von zu Hause aus. Gründe seien oftmals Probleme mit Eltern, Probleme in der Schule oder Liebeskummer. Darüber hinaus nennt die Polizei noch eine andere Gruppe, die der sogenannten Dauerstreuner.
Es gibt ja Heime für schwer Erziehbare. Und da gibt es tatsächlich welche, die abends nicht nach Hause kommen, und zwar regelmäßig. Und in diesen Einrichtungen ist es Usus, wenn um 22 Uhr der Jugendliche nicht wieder da ist, dann wird Vermisstenanzeige erstattet. Und die sind aber meistens dann am nächsten Tag wieder da.
Auch die gelernte Sozialpädagogin Helen Sundermeier kennt die Situation von Jugendlichen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe leben. Sie arbeitet für den Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge.
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge.
Diese Gruppe, kurz UMF, sticht in den Statistiken über vermisste Jugendliche besonders hervor. Vor allem in den Jahren 2015 und 2016 wurden viele von ihnen in deutschen Einrichtungen aufgenommen. Zahlreiche verschwanden bald wieder.
In einigen Fällen kann man mutmaßen, dass sie weitergereist sind zu Familienangehörigen in anderes europäisches Land. Und wenn die dann dort wieder auftauchen und registriert werden, dann gibt es da keinen Datenbankabgleich. Ne? Also es gibt da keine Möglichkeit dann, dass meinetwegen die schwedischen Behörden sagen, hier, der Jugendliche ist bei uns und dann kommt er hier aus der vermissten Datenbank raus. Sondern da gibt es sozusagen viele, die sicherlich auch irgendwo anders wieder auftauchen, ohne dass es hier registriert ist. Ne? Und das kann auch schon innerhalb von Deutschland der Fall sein. Die reisen dann weiter zu Familienangehörigen, werden da vom Jugendamt zwar irgendwie wieder registriert, aber nicht aus dieser vermissten Geschichte rausgenommen.
Ein zusätzliches Problem für Behörden? Unterschiedliche Schreibweisen für ein und denselben Namen. Das BKA kann die Zahlen daher nur annähernd schätzen. 2016 gab es knapp 10.000 Vermisstenfälle, was gut jedem sechsten unbegleiteten Minderjährigen in Deutschland entspricht. Hier ließen sich etwa 9 von 10 Fällen aufklären. Doch landen die restlichen jungen Vermissten alle bei Verwandten? Helen Sundermeier hat ihre Zweifel. Sie ist überzeugt, einige landeten auch in den Fängen von Menschenhändlern.
Überall, wo Druck im Spiel ist und wo Jugendliche unter Druck gesetzt werden, egal ob zu sexuellen Dienstleistungen, zum Verkaufen von irgendwas angestiftet, zum Klauen oder so, ist eigentlich alles schon Menschenhandel. Na, dann gibt es diese ganz krassen Fälle, wo Jugendliche an andere Orte gebracht werden, was sicherlich auch manchmal der Fall ist. Die Aufklärungsrate ist total klein. Also dass Jugendliche tatsächlich sich trauen, auch zu sagen, ich werde da unter Druck gesetzt von jemandem, ist echt super selten.
Inzwischen sind die Zahlen der ankommenden Geflüchteten stark gesunken. Und somit auch die Zahl unbegleiteter Minderjähriger. Während in den Jahren 2015 und 2016 Behörden und auch die Vormunde stark überlastet gewesen seien und sich daher nur wenig um die Langzeitvermissten hätten kümmern können, würde das Problem nun ernster genommen.
Also da hat sich Jugendhilfe sehr stark gemacht und hat gesagt, nein, Jugendhilfebedarf bedeutet Orientierung und Orientierung ist genau das, was diese Jugendlichen hier brauchen, weil genau das haben sie nicht, weil sie kennen hier keinen und sie kennen das System nicht und sie kennen die Kultur nicht. Und ich glaube, diese Wahrnehmung von, naja, die verschwinden mal und kommen dann wieder, die ist gefährlich tatsächlich.
Wenn Kinder verschwinden, dann schlagen die Emotionen hoch. Und zwar nicht nur bei Angehörigen und dem unmittelbaren Umfeld der betroffenen Familien, sondern oft auch in der gesamten Öffentlichkeit. Fast täglich kursieren Meldungen in Zeitungen und Boulevardmagazinen über vermisste Kinder. So wie etwa der Fall der 8 Jahre alten Julia, die im Oktober während einer Wanderung mit ihrer Familie im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet abhanden kam.
Meine Damen und Herren, so wie es aussieht, haben wir Julia. Uns hat vor wenigen Minuten eine Nachricht aus Tschechien erreicht, dass wohl Waldarbeiter oder Förster ein stark unterkühltes, aber unverletztes Mädchen gefunden hätten.
So ein Polizeisprecher bei einer Pressekonferenz. Tagelang hatten mehrere hundert Polizeibeamte das Waldgebiet durchforstet. Medien wie das Nachrichtenportal BR24 berichteten regelmäßig darüber in teils emotionalen Live-Schalten. So auch nach dem Auffinden.
Das war ein Gänsehautmoment hier. Wirklich nicht nur für die Rettungskräfte, die hier seit Sonntag im Einsatz waren, sondern auch für
natürlich
uns,
denke ich, bei den Medien oder hat viel mehr Aufmerksamkeitswert, wenn ein Kind vermisst wird, als wenn ein Erwachsener vermisst wird. Kinder sind halt unsere Zukunft,
sagt Martin Cornils vom LKA Bayern. Die hohe Präsenz des Themas in der Berichterstattung, so das Bundeskriminalamt, suggeriere der Öffentlichkeit, dass Kinder häufig spurlos verschwenden. Mitunter würden den Geschichten auch Theorien von Kinderpornografie beigemischt. Die Polizei unternehme nicht genug, so der Eindruck bei vielen Menschen. Doch die Fakten machen klar, dass ein längeres Verschwinden eines Kindes relativ selten vorkommt. Zu 97,2% hätten sich Vermisstenfälle bei Minderjährigen des Jahres 2019 aufklären lassen, schreibt das BKA über die Bearbeitung von Vermisstenfällen. Aufgeklärt, so wie am Ende der Fall Julia.
Wie arbeiten die Behörden?
Wie alle Vermisstenfälle, die sich nicht in den ersten Stunden erledigen, wurde die Suchmeldung hier ans Landeskriminalamt weitergegeben, dann bundesweit verteilt und auch an das Nachbarland Tschechien.
Es waren ja mehrere Hundertschaften der bayerischen Bereitschaftspolizei mit der Absuche befasst. Feuerwehr, soweit ich weiß, THW. Also da wird dann natürlich bei Kindern, wo auch davon auszugehen ist, es ist kalt im Wald und man weiß nicht, wie lange das Kind da wirklich ohne fremde Hilfe überleben kann. Deswegen zählt da jede Minute und dann wird natürlich an Manpower reingetan, was möglich ist.
Das bestätigt auch der pensionierte Mordermittler Axel Petermann.
Die Suche nach dem Kind, das Wohl des Kindes, das steht ganz vorne an. Ich denke mal, der Aufwand, der hier von der Polizei getroffen wird, ist immens und nicht vergleichbar mit anderen Suchmaßnahmen.
Bis heute geht Axel Petermann ungelösten Vermisstenfällen nach und beginnt damit, indem er sich ein Bild von der vermissten Person macht.
Das ist nicht jetzt einfach nur die Frage an die Eltern, wie verhält sich eure Tochter, euer Sohn in bestimmten Situationen. Es wären auch Gespräche mit Freunden, mit der Lehrerin, mit der Kindergärtnerin. Also möglichst breit gefächert, um eine Einschätzung doch vornehmen zu können, wie ein Kind sich in bestimmten Situationen verhalten würde. Oder ob es eben halt Hinweise darauf gibt, dass zu Hause Stress drohte oder Stress schon gewesen ist, ob möglicherweise Missbrauch oder andere Übergriffe doch häufiger geschehen sind.
Und gerade in den letzteren Fällen sei es wichtig zu unterscheiden. Auch wer eine Vermisstenanzeige aufgibt, könne mehr wissen, als er oder sie zugebe.
Alle 3 Tage stirbt eine Frau aufgrund der Gewalt, die sie von einem Mann erfahren hat. Also ich muss auch diese Möglichkeit, dass zwar eine Vermisstenanzeige erstattet wurde, aber muss ich trotzdem mit der Möglichkeit rechnen, dass auch innerfamiliär etwas gewesen sein könnte und dass die Anzeige letztendlich nur eine Inszenierung darstellt, um von sich als logischen Täter abzulenken.
So wurde etwa der in München lebende Roman H. Anfang des Jahres wegen Totschlags zu 14 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht ist überzeugt, dass er für das Verschwinden seiner Frau und seiner Stieftochter verantwortlich war. Er hatte 2019 eine Vermisstenanzeige gestellt. Die mutmaßlichen Leichname der Frau und des Mädchens sind bis heute nicht aufgetaucht.
Vernetzung in Europa und unaufgeklärte Fälle.
Schon längst ist die Suche nach Vermissten nicht mehr auf die Landesgrenzen beschränkt. In einem Europa der offenen Grenzen sei auch die Suche international, sagt Martin Cornils vom LKA Bayern.
Bei den Vermissten ist es Pflicht, dass man sie nicht nur im Innenpool, also national, zur Fahndung ausschreibt, sondern im ganzen Schengen-Bereich. Das heißt, jeder bei uns vermisst Gemeldete wird schengenweit ausgeschrieben. Das heißt, bei einer Kontrolle wird er dann auch festgestellt. An den Schengen-Außengrenzen gibt es ja Kontrollstellen. Das heißt, spätestens dann, wenn er den Schengen-Bereich verlassen will und wird kontrolliert, würde er auffallen.
Auch wenn kein Verbrechen dahinter steckt, Vermisstenanzeigen können sich über Jahre hinziehen und zu sogenannten Cold Cases werden.
manchmal findet sich eben halt keine Lösung. Manchmal kann nicht gesagt werden, dein Mann, deine Frau, dein Kind ist getötet worden, weil folgendes Motiv vorgelegen hat. Manchmal hat man die Opfer auch gar nicht gefunden. Manchmal kann man den Angehörigen keine Erklärung auf bange Fragen, die sie haben, geben.
Dann stehen die Angehörigen oft vor einer komplizierten Situation. Marion Wade vom Verein Anuas betreut diese Menschen im akuten Ernstfall.
Also ich sage mal, Ausnahmesituation hoch 10, mit Sicherheit bei allen. Der Umgang danach, wie die Angehörigen mit dieser Situation umgehen, ist sehr unterschiedlich und individuell gestrickt, je nach der Persönlichkeit. Es gibt Menschen, die sich in irgendwelche Vermutungen verrennen und irgendwelche Thesen aufstellen, was gewesen sein könnte. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, also wenn jetzt hier nichts passiert, dann mache ich es selber, die also eher in die teilweise Aggression sogar schon reingehen, ja.
Die Probleme der Angehörigen seien vielschichtig. Die Sorge um die vermisste Person, die Sorge um den guten Ruf in der Nachbarschaft und natürlich die Sorge, dass die Polizei nicht genügend suche.
Wir versuchen jetzt hier erstmal zu entlasten und zu stabilisieren. Wir zeigen auf, welche Tätigkeiten die Polizei macht. Wir hören uns an, was haben sie gemacht, und würden dann versuchen, gemeinsam mit der Polizei nochmal ein Gespräch zu führen, wo man konkretisiert und sagt, also das ist uns möglich, das hier geht über unsere Grenzen.
Der Verein Anuas vernetzt Angehörige mit ehemaligen Betroffenen, die sich der vielen Sorgen in Gesprächen annehmen und vor allem der Sinnsuche. Oft würden durchaus denkbare Theorien für das Verschwinden nicht akzeptiert. Zum Beispiel, dass Personen einfach weglaufen oder dass sie Suizid begangen haben.
Das Urvertrauen bei diesen Menschen ist komplett weg, ist komplett zerstört. Egal, ob wir jetzt beim Mordfall, beim Vermisstenfall oder sonst irgendwo sind. Ich weiß, dass sehr viel möglich ist. Das habe ich gelernt in den 14 Jahren. Also ich würde jetzt nicht unbedingt alle unter die Verschwörungstheorien schieben. Wenn ich merke, dass es in die Richtung geht, dann müssen gesonderte Gespräche geführt werden, solange die Angehörigen das zulassen. Wenn die Angehörigen das nicht zulassen, dann müssen wir uns von ihnen trennen, weil dann können wir nicht helfen.
Mit einem vermissten Fall abzuschließen, über den Verlust des geliebten Menschen zu trauern, das gelinge erst einmal nicht. Schließlich wolle man nichts unversucht lassen.
Ich hatte neulich eine betroffene Mutter, deren Kind vermisst ist, und die hat gesagt, also Frau Wade, jeder erzählt mir, ich soll trauern, mein Kind ist bestimmt schon tot. Finde ich ganz entsetzlich, die Aussage, nicht nur die Mutter, sondern auch ich. Sie sagt, ich habe gar keine Zeit für die Trauer, weil ich so viele Behördengänge habe, so viele Sorgen und Nöte habe. Ich versuche, alle möglichen Stellen, die mir angeboten werden, abzuklappern.
Der Ermittler Axel Petermann, der auch Schirmherr für den Verein Anuas ist, spricht eine Tatsache aus, die hart ist, aber die auch Marion Wade so unterstreichen würde.
Ich weiß auch, dass manchmal die Klarheit, er kommt nicht mehr zurück, er oder sie ist tot, und ich weiß, wo die Leiche liegt, eben halt auch sehr dazu beitragen kann, abzuschließen mit dem Thema und auch einen Ort der Trauer zu haben. Und da müssten wir eigentlich alles für tun, dass das diesen Angehörigen auch ermöglicht wird.
Für eine weiterführende Betreuung von Angehörigen bedürfe es regelmäßiger Seminare und mehr Unterstützung vom Staat.
Das war der Hintergrund. Vermisst, wenn Menschen verschwinden. Von Tobias Krone, Redaktion Ursula Welter. Alle 6 Teile unserer Reihe Statistik und die Story dahinter können Sie auch als Podcast hören. Deutschlandfunk Hintergrund. Überall, wo es Podcasts gibt.